So, Teil 2 der Big Show 773 von Sportradar 360 geht los mit Lukas Zara, wo wir einen Rundumschlag machen Richtung Synchronschwimmen, Richtung alpiner Skisport und Richtung österreichischer Fußball. Und danach die doppelte Leuchte, Christoph Leuchtenberg vom Sportinformationsdienst. Zunächst ein bisschen Rad und dann ein bisschen mehr Leichtathletik-Europameisterschaft in Birmingham. Und bitte. Es ist die Big Show 773 und jetzt wird's österreichisch und ich freue mich sehr, dass auch in dieser Woche der Great Lukas Zara vom Standard wieder ein paar Minuten Zeit für die Big Show hat. Guten Morgen, schönen Mittag, lieber Lukas.
Hallo, the Great Jens. Danke, dass ich dabei sein kann.
Eigentlich wollten wir über den Start der österreichischen Fußball-Bundesliga sprechen. Machen wir vielleicht auch noch, aber gestern gab es Breaking News, über die wir auch noch sprechen werden. Aber jetzt habe ich gerade von Lars Becker, haben wir so schön den Ball ins Rollen gebracht, stimmt ja gar nicht, aber irgendwie die Flosse ins Laufen gebracht, dass wir vielleicht doch mit der Schwimm-Europameisterschaft beginnen wollen. Lukas, wo die Österreicherinnen im Synchronschwimmen wieder einen überragenden Erfolg gefeiert haben, aber eben nicht, weil die Alexandrinis sich dazu entschlossen haben, das ist ja schon länger bekannt, nämlich seit Februar, glaube ich, dass sie wieder für ihr Geburtsland Griechenland antreten. Du hast das Ganze für den Standard noch mal ein bisschen nachrecherchiert. Kannst du für dich mal persönlich den Schritt der Synchronschwimmschwestern, wenn ich sie so despektierlich nennen darf, nachvollziehen?
Mhm. Ich musste dich noch, jetzt müssen wir genau sein, du hast eine Silbe zu viel genommen. Es sind die Alexandrie.
Für mich waren sie immer die Alexandrinis, deswegen habe ich sie nie in den Ergebnislisten gefunden. Ja.
Genau, ja. Sehr gut. Ja, ob das, also ich hab mich auf Spurensuche begeben und habe, wie es so oft ist, ja, ich habe ein paar Eindrücke gesammelt, ohne natürlich das komplette Bild vielleicht rekonstruieren zu können. Das sind Drillinge, die. Also zwei von ihnen sind zweimal Weltmeisterinnen geworden im Synchronschwimmen. Das sind Erfolge, die dem österreichischen Schwimmverband sonst nicht so in die Hände fliegen. Es gab bis jetzt bei Schwimmweltmeisterschaften, es gab im Becken, ich könnte mich nicht erinnern, es gab einmal Gold beim Felix Auböck, das muss alles Kurzbahn gewesen sein, ja. Felix Auböck und der Weltrekord von Markus Rogan, ja, es scheint mir, dass da eben auch der Fokus drauf liegt, auf diesem Beckenschwimmen, ja, und wenn du solche Aushängeschilder hast, wie es die Alexandri-Schwestern waren, dann musst du, finde ich, alles dafür tun, dass die bleiben, dann musst du denen schon noch mehr bieten, mehr helfen, weil das sind Erfolge, da hängt ja nicht nur das persönliche Glück von den Alexandri-Schwestern dran, sondern das ist ja auch ja maßgebend für diverse Förderungen, für Öffentlichkeit, für Schlagzeilen, und wenn die sich dazu entscheiden, Österreich wieder den Rücken zu kehren, finde ich, ist das ein schwerer Schlag, so habe ich das auch formuliert, dass sie ursprünglich nach Österreich gekommen sind, dass sie da immer nur gesagt haben, das liegt daran, weil das System in Österreich einfach besser ist, weil man da Sport und Schule besser miteinander verbinden kann. Das war auch nicht die ganze Wahrheit, weil sie eben in Griechenland schon Konkurrenz gehabt haben im Synchronschwimmen und dann gemerkt haben, wenn wir bei Großereignissen schwimmen wollen, tun wir uns leichter in einem Land, wo es quasi keinen Kader gibt. Das ist vielleicht ist das so, um jetzt den Vergleich zum Marcel Hirscher zu ziehen, der mit Niederlande sein eigenes Ding durchziehen kann. Das war eben in Österreich mehr gegeben, weil es da keine Konkurrenz um Startplätze gibt. Du hast bei Weltmeisterschaften, bei Europameisterschaften, bei Olympischen Spielen immer nur einen Startplatz pro Nation. Und da sahen sie offenbar den Weg verbaut in Griechenland, schon in jungen Jahren. Dann kam der Umzug nach Österreich, die haben 2 Jahre warten müssen auf die Staatsbürgerschaft. Dann ging es erst, dass man bei internationalen Wettkämpfen schwimmen kann. Das haben sie abgewartet, das haben sie gemacht. Und was ich von allen Seiten gehört habe, diese Alexandri-Schwestern, die sind wirklich, das sagt man ja so oft, die ordnen dem Sport alles unter, aber bei denen ist es wirklich so, dass wenn andere irgendwie erst zum Frühstück gehen, die schon 3 Stunden Ballettunterricht, Längen im Becken geschwommen und Dehnübungen auch erledigt haben. Und dann ja, schaufeln sie auch nicht mal rein, weil das auch eine gewichtssensitive Sportart ist. Aber ja, also die haben wirklich absolut alles dem untergeordnet, haben ihre Heimat verlassen dafür, dass ja, es zum Erfolg kommt. Ja, sehr lange Antwort jetzt, aber das ist so ein bisschen sind die Eindrücke, die ich gesammelt habe dazu. Ja.
Aber wenn du sagst, man hätte mehr dafür tun müssen, dass die da bleiben, sind das auch Sportsoldatinnen gewesen, die Alexandris?
Mhm.
Sie haben die von der Sporthilfe gelebt? Was hätte da, ich weiß nicht, welche Mittel der österreichische Schwimmverband zum Beispiel überhaupt zur Verfügung? Sie sind ja nicht der österreichische Skiverband, der unbegrenzte Mittel hat. Also was hätte man machen
Ja,
können?
genau. Ja, absolut, das stimmt. Sie haben einen Platz beim Bundesheer gehabt, genau. Das ist dann auch quasi in der Aussendung im Februar gestanden. Quasi morgen rücken Sie ab. Das sind ja dann immer schon so
Ja, oh,
Vokabeln.
herrlich,
Aber
herrlich.
So ist das halt. So ist das halt im Bundesheer, gell? Also das waren Heeressportlerinnen. Und was man auch sagen muss, die waren immer bei jedem Event dabei. Beim Tag des Sports. Ah, da haben wir uns ja auch einmal getroffen. Da
Ja,
am Heckenplatz
in Wien,
in
ja.
Wien, genau. Das sind die, also bei allen solchen Gelegenheiten, ja, wo es irgendwie darum geht, hey, wir brauchen wen, könnt ihr da bitte dabei sein? Bei jeder Sporthilfe.
Sag ruhig Scheiße, ja.
Nein, das gar nicht. Aber da gibt es immer so Einladungen, dass man da eher als Medienvertreter auch dazukommen kann. Es gibt dann Sporthilfe Bowling. Ich glaube, das ist immer um die Weihnachtszeit. Und da waren die wirklich jedes Mal.
Wieso bin ich da nie eingeladen, Lukas? Warum bin ich da
ja,
nie eingeladen?
da gibt es wirklich immer eine Alexandri-Schwester war da immer dabei. Das heißt, und auch ÖOC-Zeug, ja. Also, wenn das Olympische Komitee irgendwas braucht hat, war mein Eindruck, dass die wirklich auch immer zur Verfügung gestanden sind, dass die auch Bock gehabt haben drauf, dass die nicht dann dorthin sich hinstellen und wieder reinschauen, sondern wirklich auch alles an Programmpunkten mitmachen, weil sie das auch erkannt haben, dass das wichtig ist, dass dieser Sport nur so funktioniert in einer Randsportart eben, ja. Da waren sie schon immer dabei und vorhanden, was ich auch gehört habe, dass die alte Trainerin durchaus darauf geschaut hat, dass das nicht ausufernd ist, dass das nicht stundenlang dauert, aber dass sie schon immer Präsenz zeigen. Und sie waren ja Aushängeschilder. Ich meine, in einer, ja, schwimmend ist im weitesten Sinn mit all seinen Disziplinen, eben das Synchronschwimmen, das ist eine olympische Kernsportart. Und dass man da, ja, das sind Weltklasse-Athletinnen, die, ja, die bei Olympia unglücklich Vierte geworden sind, das dann auch kritisiert haben. Die sind eben in einem Sport, wo man von einer Bewertung, von einer Jury abhängt. Da haben sie sich auch nicht zurückgehalten, haben nicht nur bei Olympia, sondern mehrfach in ihrer Karriere auch Juryentscheidungen kritisiert. Das ist ja beim Fußball ist das ja ganz normal und Sus, das ist ihnen da irgendwie übel genommen worden. Sie haben es vielleicht nicht geschickt gemacht, aber hey, das ist die größte Bühne, der größte Moment einer Sportkarriere. Und dann sagen es halt, dann haben sie auch irgendwie mal gesagt, ja, technisch gibt es niemanden auf der Welt, der besser ist als wir. Was ein Satz ist, der blöd klingt, wenn du Vierte geworden bist bei Olympischen Spielen, aber
vielleicht stimmt
ich auch irgendwie, genau, den ich auch irgendwie nachvollziehen kann. Und dann haben sie halt in der Kategorie Ausdruck Punkte abzugekriegt, und zwar so viel, dass es dann nicht reicht für eine Medaille, und dass man dann so enttäuscht ist, das anzusprechen, kann ich ja auch nachvollziehen. Das hat nicht allen gefallen. Das ist, hat ihnen auch ein bisschen geschadet in der öffentlichen Wahrnehmung in Österreich, ja. Stay humble ist da immer so dieser Begriff, ja. Und das finde ich ein bisschen schade, wenn man mal kurz drüber nachdenkt, was die alles machen dafür, dass sie dorthin kommen, dass sie dort um Medaillen schwimmen bei Olympia. Ja, sie haben dann an Karriereende nachgedacht, haben sie aber sich nochmal gesagt, okay, LA 28, das ist nochmal unser letzter Angriff. Das machen sie jetzt. Und dann gab es eben auch eine lange, eben komplizierte Trainersuche offenbar. Also da sagen auch nicht alle alles. Ja, aber was so zwischen den Zeilen, haben sie da schon auch Ansprüche. Die eine Seite sagt, ja, das ist vielleicht ein bisschen zu kompliziert gedacht. Die andere Seite finde ich jetzt als Athletin, wenn ich zweimal WM-Titel geholt habe, darf ich durchaus eine absolute Weltklasse-Trainerin, Trainer einfordern und suchen. Ja, irgendwo in der Mitte sind wir da, glaube ich, bei dem Fall, und dann irgendwann hat es ihnen gereicht und haben gemerkt, okay, die Griechen, die Die würden uns durchaus wieder nehmen. Da spürt man deutlich mehr Unterstützung und da sind wir, da werden wir gut aufgehoben und da wird uns vielleicht ja mehr unter die Arme gegriffen und deswegen wechseln wir da jetzt wieder hin. Ja.
Und die Griechen haben ihnen auch noch eine zusätzliche Silbe versprochen, womit sie dann doch die Alexandrini-Drillinge sein werden. Übrigens,
Ja.
stay humble, sagen jene Leute, die sich selbst dafür feiern, wenn sie den Bierkasten unfallfrei zurück zum Getränkemarkt gebracht haben. Also don't stay. Wenn du Weltmeisterin bist, dann oder auch Vierter bei einer Weltmeisterschaft, stay humble ist ein Blödsinn. So, wir machen jetzt einen grandiosen Cut hier. 48 Weltcupsiege. Olympiasiegerin, Weltmeisterin und trotzdem jemand, der wie in Erinnerung bleiben wird. Eigentlich eine fucking Legende, Lara Gut-Bahrami, die gestern am gestrigen Mittwoch ihren Rücktritt bekannt gegeben hat, aber die halt leider in derselben Zeit Ski gefahren ist wie Lindsey Vonn und wie Michaela Schifrin. Was machen wir mit Lara Gut-Bahrami, außer dass wir sie natürlich herzlich feiern hier in den kommenden Minuten?
Genau, ja, eine absolute Legende, zweimal Gesamtweltcup gewonnen. Der Super-G war das Ihre, würde ich sagen. Ja, eben da ist die Goldmedaille bei Olympia gekommen. Da sind, glaube ich, sechs Disziplinenwertungen gekommen. Aber das ist eine Athletin, die in drei, na, einmal hat es eine Kombination, glaube ich, auch gewonnen. Sogar vier unterschiedliche Disziplinen gesiegt hat. Ja. Abfahrt, Super-G, Riesenslalom.
Und Kombi.
Ja, und Kombi, genau. Also eine absolute Weltklasse-Athletin und die aber schon sehr jung zum Erfolg gekommen ist. Vor 2 Jahren habe ich mal einen Text geschrieben zu ihrem zweiten Gesamtweltcup-Sieg, dass sie schon ihr halbes Leben lang in der Weltspitze mitfahrt. Eben, wenn man sich das vor Augen führt, das ist schon mal beeindruckend. Dann sind noch mal 2 Jahre dazukommen. Dann wollte sie natürlich in Cortina sich noch das Sahnehäubchen aufsetzen. Cortina, da ist sie Weltmeisterin geworden. Das liegt ihr. Das ist natürlich eine große Bühne für den Frauenskisport. Ja, hat sich dann verletzt in relativ früh im vergangenen Winter. Und ja, diese Komponente, dass es ihr sehr schwer gemacht wurde. In der Schweiz wurde sie schnell vereinnahmt, würde ich meinen, vom Land, von Medien, vom Boulevard. Es wurde sehr abenteuerlich über sie berichtet und sie ist da sehr jung, musste sehr erwachsen werden, sagt man dann, glaube ich, in solchen Fällen. Hatte eine sehr, sehr enge Beziehung zu ihrem Vater, der sie trainiert hat, also war da schon, glaube ich, quasi immer in guten Händen, aber trotzdem stelle ich mir das nicht einfach vor. Das ist eine Athletin, die freiwillig auf Social Media dann verzichtet hat irgendwann
Großartig.
mal, weil
Bravo,
sie, ja,
bravo.
genau, weil sie gesagt hat, das ist mir lieber, ich weiß nicht, ich bin da weniger präsent, ich nehme da weniger ein, aber mir geht's besser, meiner seelischen Gesundheit, die schaut da besser aus. Das ist auf jeden Fall das. Und natürlich ist sie in der Schweiz ganz intensiv beobachtet worden und wurde über sie berichtet. Und mit der Zeit hat sie sich eben dann auch dazu entwickelt, dass sie sagt, was sie sich denkt. Also ich habe in Erinnerung vor 2 Jahren, glaube ich, hat sie in Sölden gewonnen und hat das angesprochen, dass sie sich extrem müde gefühlt hat. Und dann auf Nachfrage, woher kommt das? Ja, dann hat sie die Menstruation angesprochen, hat das zum Thema gemacht. So ein bisschen eine, pardon my French, so eine Fuck it Attitude, ja, am Schluss schon. Und das hatte was sehr Erfrischendes, dass sie ja dann ihr Ding durchgezogen hat. Sie hat bei einem Weltcup-Finale mal nach wenigen Toren abgeschwungen, weil es irgendwie gemeint hat, das ist zu lang, sie kann nicht mehr, aber um irgendwie, keine Ahnung. So als stiller Protest war das dann, ja, die einfach noch ein paar Toren abgeschwungen. Das bleibt mir in Erinnerung und eben dann auch mit der Zeit darüber gesprochen, wie man mit Frauen im Sport umgeht, wie man über sie berichtet, wie kann es sein, dass noch immer über Speed Girls berichtet wird und die Mädels. Und sie hat gesagt, Alter, ich bin deutlich über 30 Jahre alt und warum bin ich noch immer ein Mädel? Ich bin nicht euer Mädel, ich bin kein Mädel und ja, hören wir doch auf damit. Das ist ihm Skisport bis heute sicher präsent und ich fand das, ja, ich fand das sehr super, dass sie das gemacht hat und das, ja, habe das auch selber erlebt, habe versucht, mit ihr zu sprechen, ein Interview zu bekommen, das ist nicht möglich und das fühlt sich im ersten Moment nicht gut an und dass sich dann da ein paar Journalisten, die vielleicht auch jahrelang da mitreisen, sich irgendwann gekränkt fühlen, dass sie kein Interview kriegen mit ihr, das, ja, das war dann der Grund dafür, für eine komische Berichterstattung, keine Ahnung. Aber so irgendwie, glaube ich, ist es zustande gekommen. Ja, schade, sie wird schon fehlen, weil sie eine sehr offene, laute Stimme war.
Naja, und auch kritisiert hat zum Beispiel, gesagt, früher war alles ehrlicher, ja, da waren wir Konkurrentinnen mit Anja Persson, mit Tina Maase, mit Janica Kostelic. Da ist es halt so gewesen, wie es dann auch wirklich ist. Da waren nicht nur Best Friends unterwegs und auf der anderen Seite, wenn man natürlich sieht, Lara Gut ist jetzt 35 Jahre alt. Sie wirkt überhaupt nicht wie 35 Jahre alt, aber weil sie eben schon so lang dabei ist und irgendwie wirkte sie auf mich immer jung geblieben, aber war dann doch öfter schwer verletzt, verzichtet jetzt auf eine Heimweltmeisterschaft in Crans-Montana und ist ja auch mit der Begründung, ist jetzt zurückgetreten und sagt, noch funktioniert alles bei mir, körperlich und nicht so wie bei Lindsay Vonn zum Beispiel und genauso soll es bleiben und deshalb riskiere ich nichts mehr. Also ist ja aller Ehren wert, weil ich glaube, wir müssen uns um sie keine Sorgen machen, was das Finanzielle angeht. Keine Ahnung, ob sie jetzt Trainerin wird oder nicht. Und trotzdem ist sie halt schon auch ein bisschen im Schatten, glaube ich. Nicht in der Schweiz, aber international, wenn du überlegst, fast 50 Rennen gewonnen und eben diese Siege bei Weltmeisterschaften, Olympischen Spielen, da wären in Österreich alle verrückt geworden. Und in der Schweiz sind sie vielleicht auch verrückt geworden. Aber zum Glück für sie ist Marco Odermatt um die Ecke gekommen. Oder Roger Federer
oder sonst so. Und vor einem Jahr haben wir sie in der Royal Box in Wimbledon gesehen.
Ja,
da hat die Leonardo DiCaprio die Sicht versperrt, weil er vor ihr gesessen ist. Herrlich, ja. Da ist irgendwie, ich glaube, sie ist neben Gabi Muguruza gesessen oder so. Ja, aber es war cool, sie dort zu sehen. Er hat ja jetzt irgendwie durch ihren Ehemann, glaube ich, der ist nach England gezogen, weil er dort Unternehmer ist. Und sie ist ja auch schon unternehmerisch tätig. Habe jetzt die Details vergessen, aber ja, auf jeden Fall, ja, man muss sich keine Sorgen machen. Ich glaube nicht, dass sie dem Skisport erhalten bleibt, sondern dass sie da auch ihr eigenes Ding machen wird, ja.
Ja, diese Schweizer, Federer ist Unternehmer, Lara Gut-Bärami ist Unternehmerin. Was ist denn da los? Über welchen Österreicher kann man das denn sagen? Außer über Klaus Heidegger natürlich, an den du dich nicht erinnern kannst. Slalom-Ast der 1970er Jahre, der aber jetzt in den USA irgendwie ein Geschäftsmodell entwickelt hat, wo er was, irgendwas Biochemisches, glaube ich, das läuft wie geschnitten Brot. Ein Wort noch, Lukas, vielleicht auch zwei, zum Start der österreichischen Fußball-Bundesliga. Letzte Woche haben wir hier gesprochen mit Fabian Beer und mit Martin Konrad. Ich war schockverliebt in Sturm Graz. Das hat sich nach diesem 1:1 bei der WSG Wattens ein kleines bisschen relativiert. Ich habe allerdings gestern Abend diesen Auftritt bei Fenerbahce mir angeschaut. Mir war es dann schon einmal zu oft, dass Roman Mehlich den Einsatz von Sturm gelobt hat. Aber ja, man sieht dann schon die Klasse der Einzelspieler und die Klasse der Einzelspieler und die Klasse der... Ich habe es 1 bis 6 Mal zu oft gehört. Aber ich finde, sie haben nicht schlecht gespielt. Sie haben halt wenige Torchancen gehabt. Aber aus dieser ersten Runde... Was, wie wir in Österreich sagen, aus diesem ersten Spieltag, wie man jenseits von Österreich sagt, haben wir irgendwas gelernt, außer dass Hartberg unter Markus Schopp kompakt steht, aber dann doch in der 88. Minute, glaube ich, das 0-1 in Salzburg kassiert. Irgendwas, was ist hängen geblieben an diesem ersten Wochenende? Oder müssen die sich alle erst so ein bisschen eingrooven?
Ja, eben, wir haben ja, glaube ich, letzte Woche schon gesagt, dass die Kader ja noch überhaupt nicht komplett sind, aber was man, ja, Learnings, das bei Sturm, ja, natürlich, letzte Woche war ich sehr euphorisch auch und habe dich unterstützt dabei, völlig glückselig nach diesem 6:0 im Gesamtscore in Edinburgh in der vorherigen Champions League Quali-Runde, jetzt vielleicht ein bisschen niedergeschmettert, ja, vielleicht niedergeschmettert auch ein bisschen zu viel, aber Ota Kiteshvili fehlt nach wie vor, das ist der Kreativspieler schlechthin, der würde ihnen sicher noch gut tun, wenn der wirklich topfit und in Form ist. Fenerbahce, ja, Wahnsinn. Also diese türkischen Teams, das sind immer so All-Star-Teams von vor 5 Jahren, es ist Wahnsinn, wer da, Ake, Guendouzi, ja, Greenwood, problematische Personalie, Asensio, und genau, N'Golo Kanté spielt auf
einmal ja, der fast herrlich. Weltmeister, der wäre Weltmeister geworden, wenn Frankreich Spanien geschlagen hätte, also Wahnsinn eigentlich.
Ja, na, dieses 1-1 gegen Tirol, auf einem schwierigen Rasen, weil der Wacker Innsbruck am Tag davor gespielt hat in der zweiten Liga. Das hat dann der Trainer von der WSG Tirol hat sich sogar entschuldigt bei Sturm. Es ist peinlich, dass wir da spielen. Ja, ist ein ganz lustiges Team mit Geuglinger, den sie jetzt geholt haben. Vielleicht ist der ein Begriff, lange beim LASK gespielt als Flügelspieler. Genau, der Lukas Hinterseer ist der Kapitän. Ja, und sie haben einen starken Goalie, Salko Hamsic ist wahrscheinlich sicher, ja, ein junger österreichischer Keeper, der richtig stark ist. Dann haben sie das Tor kassiert, weil der Stankovic verletzt draußen behandelt worden ist. Ja, und sie haben einige Großchancen vergeben. Also da würde ich mir keine Sorgen machen über dieses 1-1. Das 2-0 gegen Fenerbahce, das 0-2 gegen Fenerbahce, ist vom
mach ich mir auch
Ergebnis
keine
her, finde
Sorgen.
ich
Ja, mach ich mir auch keine
ja,
Sorgen.
ja, ist ja fast noch okay. Ja, das passt eh. Ich frage mich noch immer, was sie vorne eben vorhaben und machen. Sie haben ja den Viper geholt von Mainz, ausgeliehen. Der wird offenbar jetzt langsam ans Team herangeführt. Vielleicht ist das dann wirklich der Stürmer, der ihnen die Tore macht. Noch ganz kurz eben zu der ersten Runde in der Bundesliga. Ja, Rapid mit diesem Arbeitssieg gegen Altach daheim und der Petr Nossadol, den ich letzte Woche, jetzt kann ich mich in Erfolg suhlen, den ich dir angepriesen habe, der hat dann das 1-0 gemacht. Aber das war schon Rapid die bessere Mannschaft. Aber dann in der Schlussphase haben sie sich irgendwie einengen lassen. Das ist bemerkenswert gewesen, ja. Und dann kam tatsächlich schon die Aussage, wir haben schon einige Spiele in dieser Saison absolviert. Die Beine waren schon ein bisschen müde. Das war dann
ja,
irgendwie
stimmt,
von der Mannschaft zu hören. Und der Andi Herzog hat sich wahnsinnig darüber aufgeregt. Also es ist alles wie immer bei Rapid. Ich habe das wirklich bei uns in der Redaktion zum Spaß eigentlich gesagt. Ab wann hören wir zum ersten Mal dieses Thema Doppelbelastung bei und Dreifachbelastung bei Rapid? Und dass es schon Anfang August so ist, war ein bisschen lustig. Und was ich aus diesem Spiel noch mitnehme, ist eben, dass die Altach-Fans protestiert haben, quasi mit einem Banner und Kritik geäußert haben an diesen Anstoßzeiten. Sonntag 19 Uhr, das ist für Vorarlberger ziemlich hart, wenn sie dann nach Wien müssen. Ja. Und genau, erster Spieltag, ja, LASK sehr ordentlich gegen einen abstiegsgefährdeten GRK, 3-0 gewonnen am Freitag schon, aber ja.
Und die Austria, 0-3 bei
ja.
Wolfsberg.
Und die, genau, ja, zwei Elfer, ich finde, das war nicht so desaströs, wie es aussieht, ja, 3-0 klingt schon sehr deutlich, zwei Elfer-Tore und genau, ja, aber WRC mit Thomas Silberberger als Coach, der sie letztes Jahr so ein bisschen gerettet hat, kurz vor dem Abstieg. Und jetzt Bruni Saftiay, den kennt man wahrscheinlich in Deutschland auch, der spielt da beim WRC, ja, als Kreativspieler. Und dann haben sie, das habe ich gelernt noch, den Sky Schwarz, das ist ein Offensivspieler, den kannte ich noch nicht vom WRC. Und dann habe ich nachgeschaut, der hat bei der Admira gespielt. Das heißt, der Silberberger hat sich da den Spieler von der Admira geholt, den er schon bei der Admira hatte. Und noch eine Geschichte zum Thomas Silberberger. Der hat zum Saisonschluss letzte Saison hat er bei Sky dann, war er der Analyst, ja, weil er für die Admira trainiert hat in der zweiten Liga. Und dann hat er halt am Wochenende, am Samstag und am Sonntag immer den Analysten geben können. Und dann wurde er gestanzt von der Admira. Und dann hat er gesagt, weiß nicht, zwei Tage danach bei Sky, nein, ich bin schon froh, dass ich da jetzt raus bin, weil das war schon jahrelang Wahnsinn, ja, Trainergeschäft, das ist schon kräftezehrend. Und zwei Tage später wurde er vom WRC vorgestellt. Ja, und er hat gesagt, na, super, ich bin voll bei Kräften und geht schon, legen wir los. Und zuerst hat er gesagt, er ist froh, dass er raus ist aus dem Radl und jetzt ist er ziemlich glücklich beim WRC und das war ein guter Saisonstart, ja.
Gut vor ihm, und da sage ich nur, Donis Aftischer hätte genau das machen sollen, was Lara gut gemacht hat, nämlich auf soziale Medien verzichten. Es gibt nämlich dieses legendäre Video, wo er irgendwas von Pferden und einem Pool faselt und ich glaube, der Pool ist so groß, dass die Pferde drin herumrennen. Mein Sohn hat das gefeiert. Und Donis war ja mal bei Sturm Graz, ganz großer Hoffnungsträger für Schalke 04 eigentlich. Dann war er lange in Hartberg und Robin schaut jetzt immer noch, wo ist Donis, und schießt da Tore. Und ich glaube, wenn Wolfsberg in Graz spielt, dann werde ich meinen Sohn mitnehmen und wir werden gemeinsam ihn feiern. Lukas, wir feiern dich in diesem Moment. Danke dir ganz, ganz herzlich. Big Show 773, kurze Pause.
Hallo, hier ist die Maria Höfel-Riesch und ihr hört Sportradio 360.
Herrschaften, Christoph Leuchtenberg, Big Show 773, das kann ich überhaupt nicht zuordnen. Ich sehe einen Löwen, denke natürlich sofort an die AS Roma, aber das kann es nicht sein. Travestere Calcio, leuchte, erläutere.
Die Stadt stimmt, es ist Trastevere Calcio, ein sympathischer Unterligist aus der römischen Stadt, relativ neu gegründet von total erfreulichen Fans, relativ junger Club und ist, glaube ich, im Moment der Serie B unterwegs. Aber so ein bisschen so das AFC Wimbledon des italienischen Fußballs.
Wenn du sagst, von Fans gegründet, das heißt, Red Bull hat diesen Verein noch nicht gekauft?
Noch nicht gekauft. Und die würden dann wahrscheinlich auch mit zwei Kapitänen dann spielen.
Ja, das ist klar. So, wir wollen mit Leuchten natürlich die Leichtathletik-Europameisterschaft angehen, aber ein, zwei Dinge wollen wir den Radsport schon auch nicht außer Acht lassen. Und das Erste ist, dass Tadej Pogacar, wie letzte Woche eh schon fast vermutet, jetzt sagt, ja okay, er fährt halt die Vuelta und ist die größte Gefahr tatsächlich die, dass er sich langweilen wird, Leuchte. Du hattest ja schon angedeutet, wenn Primoz Roglic der größte Konkurrent ist, dann könnte es Tadej ein kleines bisschen fad werden.
Ja, ich glaube, Langeweile in dem Sinne wird es nicht geben. Also wahrscheinlich nimmt er sich was zu lesen mit oder trainiert morgens immer ordentlich. Nein, also es ist, die sportliche Konkurrenz ist in dem Sinne nicht vorhanden, dass irgendeiner ihn da gefährden könnte. Das muss man ganz klar festhalten. Aber das Rennen ist dann doch so schwer, dass er eigentlich jeden Tag ja seinen eigenen Spaß aus diesem Rennen ziehen kann. Also die ersten Etappen, die so für Sprinter in Frage kommen könnten, die stehen anfangs der dritten Woche an. Mhm. Ansonsten geht es von Monaco an, wo das Rennen beginnt diesmal, sofort ins Bergige am dritten Tag, die erste Bergankunft. Und so zieht sich das eigentlich konsequent durchs ganze Rennen durch. Also da kann er wirklich neue Berge sehen, die er noch nicht kennt. Er hat viele, viele Anstiege, er hat einen gewissen Trainingsfaktor und ich denke mal, er wird es irgendwie dann doch hinbekommen, dass ihm das nicht allzu fad dann wird.
Wenn er denn gesund bleibt, was natürlich auch immer eine Frage ist, wie das Team, Isaac Del Toro wird naturgemäß nicht dabei sein, ist auch keine Überraschung. Felix Großschartner als einer der Helfer auch nicht, Nils Paulit auch nicht. Wie gut ist sein Team, das er dabei hat? Wie gut muss sein Team sein, das er dabei hat?
Also das ist natürlich genau das, was eben das ist, was UAE haben will und auch wirklich durch seine Kaderplanung halt auch halt gewährleistet hat. Ich stelle ihm eine komplette neue Helfergruppe dahin gegenüber zur Tour de France. Das sind hochkarätige Bergfahrer wie Pavel Sivakov, wie João Almeida, dem Portugiesen, die wahrscheinlich so ein bisschen gehofft hätten, da Kapitän sein zu dürfen, aber dürfen sie jetzt nicht. Also er hat eine total frische, ausgeruhte Top-Mannschaft. Im Moment, João Almeida fährt noch die Polen-Rundfahrt gerade im Moment. Also es ist eine absolute Top-Mannschaft und ja, es sind auch Leute, mit denen er wirklich gut klarkommt. Und Pavel Sivakov, er war bei zwei seiner Tour de France-Siege dabei und das ist eine gute Stimmung, er fühlt sich aufgehoben und ich glaube, das wird ihm auch helfen. Und letzten Endes ist diese Mannschaft auch ohne die Pulitz, Yates und wen auch immer und der Toro stark genug, um ihn da perfekt dann eben zu den Anstiegen zu eskortieren, das Feld zu kontrollieren. Also das ist schon eine tolle Mannschaft. Und dann fragt man sich dann wirklich, warum manche Teams nicht eine Erstbesetzung mit so guten Helfern hinbekommen, während eigentlich UAE quasi für jede Rundfahrt eine eigene Helfer-Crew zusammenstellen kann, ohne da einen ganz, ganz großen Qualitätsverlust zu haben.
Weil manche Teams denken nur böse Geister an Ralf Denk und sein Team. Aber das muss jetzt hier überhaupt nicht Thema sein. Eine Geschichte noch zu Tadej Pogacar. Da gab es ja jetzt in den letzten Tagen diese Pogi-Challenge und da musste er eine empfindliche Niederlage hinnehmen, Leuchte, und zwar gegen einen deutschen Arzt, wenn du kurz elaborieren möchtest.
Ja, das ist ein Rennen, was er da seit, glaube ich, nach ein, zwei Jahren halt, er hat ein ganzes Festival nach der Tour de France, dann hat er freitags ein kleines Kriterium, ein Innenstadt-Sprint dann gibt es am Samstag ein großes Familienfest. Nach dem Kriterium war er auf der Bühne, hat zu Eminem-Klängen um Einrad dann rumgehüpft. Vielleicht will er auch die nächste Tour de France um Einrad bestreiten, das weiß man jetzt auch noch nicht. Und dann gibt es am Sonntag so ein Gaudi-Rennen, wo sich rund 1200 Amateure und leistungsstarke Hobbyfahrer bewerben oder anmelden können. Die fahren dann seinen Hausberg hoch, der sehr viele Konsonanten und sehr wenige Vokale hat. Deshalb probiere ich jetzt nicht, ihn auszusprechen. Und die kriegen 7 Minuten Vorsprung. Die fahren auf ihrer eigenen Spur. Pogacar fährt auf seiner Spur, dass er Platz hat. Und dann probiert er quasi alle von denen einzufangen. Und vergangenes Jahr hat er nur einen vor sich haben lassen und diesmal steckt er unten dann irgendwie so ein bisschen im Stau fest und hat dann noch ein bisschen mit den Leuten gequatscht. Und dann ist er eben halt erst als Achter ins Ziel gekommen und vorne lag ein deutscher Arzt, Frederik Niesen, der auch heute ein großes Interview in der Süddeutschen Zeitung hat, ja, und der darauf stolz sein kann, aber das ist natürlich auch eine Gaudi-Geschichte. Also hier, böse Zungen sagen, hier hat er probiert, 1200 Amateure einzufangen und jetzt hat er es mit 200 zu tun. Aber das ist natürlich auch tendenziös und bösartig.
Nein, nein, so böse wollen wir nicht sein. Und dann noch ein Wort vielleicht zur Tour de France Femme. Ich habe die letzten Tage doch aufmerksam zugeschaut und letzte Woche ja auch mit Gerhard Leinauer darüber gesprochen, bevor es losgegangen ist. Es ist genauso, wie es viele Leute erwartet haben, ich auch und wie Leine das auch beschrieben hat, das geht drunter und drüber. Man weiß gar nicht, wer es gewinnen wird. Macht das jetzt mehr Spaß? Ich glaube, der Sportinformationsdienst hat auch getitelt, nicht so langweilig wie Pogacar oder wie bei Pogacar, weil bei den Frauen ist einfach mehr los. Siehst du das ähnlich?
Ja, erstmal habe ich natürlich auch die Ausführungen des Kollegen Leinauer gehört und sehr gerne gehört. Er hat dann natürlich komplett recht. Also die Tour de France der Frauen ist, wenn man so will, noch so ein bisschen der, soll es nicht abwertend klingen, aber der ursprüngliche Radsport, weil da noch relativ viel Geschehenes ist, was eben in so einer sehr, sehr durchgeplanten Tour de France der Männer, also von den Teams her durchgeplant und perfektionierten Tour de France noch möglich ist. Also wirklich, dass auch mal jemand jenseits der Favoriten mit einem 88-Kilometer-Solo Erfolg hat. Dass auch auf einmal eine Sprinterin über, wie auf der ersten Etappe, Lorena Wiebes, über die Berge kommt, die sie eigentlich nicht bewältigen dürfte und dann trotzdem gewinnt. Dass jetzt diverse Frauen schon an den ersten Tagen das gelbe Trikot getragen haben. Also es ist schon spannender Radsport. Man muss natürlich auch sagen, wenn man sieht, wie Titelverteidigerin Pauline Ferrand-Prévot das Zeitfahren gefahren hat, welche groben Fehler sie dann noch in der Körperhaltung hat, das würde im Männerbereich dann auch sicherlich nicht zu Trage kommen. Also der Frauenradsport hat sich unglaublich gut entwickelt, aber da ist natürlich noch Luft nach oben, bis das alles perfektioniert ist. Und solange das noch nicht perfektioniert ist, haben wir als Fans ja wirklich spannende Rennen, die unvorhersehbar sind, weil es eben noch nicht so komplett durchorchestriert ist. Wir haben absolute Top-Leute, wie Marlen Reuser, die im Moment das Rennen anführt, wie Demi Vollering, die gestern gewonnen hat und noch sicherlich ein Dutzend andere, aber dahinter ist die Leistungsstreu noch relativ groß und solange das noch so ist, ja, sind diese Rennen halt sehr unvorhersehbar und das macht halt viel Spaß anzuschauen.
Also ich habe mir das beim Zeitfahren auch gedacht, dass das einfach technisch noch, und da sprechen wir jetzt nicht darum, wie man um eine Spitzkehre fährt, sondern einfach auch tatsächlich, ich finde auch teilweise die Helme spannend gewählt. Ja, wenn die Helme breiter sind als die Schultern, dann, das können wir bei den Männern auch machen, wird aber nicht gemacht. Das fand ich extrem interessant, aber da hat man auch gemerkt, manchmal die Räder waren so in Bewegung oder die Oberkörper waren so in Bewegung, das hat teilweise nicht ganz gestimmt. Ich sag mal so, die deutschen Radfahrerinnen, Leuchte, sind ja nicht ohne Hoffnungen in diese Tour de France gegangen. Jetzt ist Antonia Niedermayer im Trikot der besten Nachwuchsfahrerin. Reicht dem deutschen Radsportfan, der sich für die Tour de France Femme interessiert, schon? Oder ist da schon eine kleine Enttäuschung bei den deutschen Frauen?
Ja, ich glaube, das ist das, was man erwarten konnte. Also Franziska Corres, unsere Paris-Roubaix-Siegerin, ist ganz klar als Helferin angetreten. Auch Liane Lippert hat keine freie Fahrt. Und das ist natürlich dann das, was daraus resultiert. Antonia Niedermayer ist zwar hinter Castelnuovo Dolma auch nur eigentlich Nummer zwei bei Canyon, aber sie hat viele Freiheiten und sie nutzt sie auch und liegt dementsprechend gut. Also da ist auch eine Menge noch zu erwarten. Es bleibt spannend, gerade wenn man am Freitag der Moment Tour ansteht. Ja, und ich glaube, dass das Publikum, was die Frauentour komplett und ergiebig verfolgt, das hat jetzt nicht so unbedingt den überwiegenden deutschen Faktor in dem Sinne, dass darüber entscheidet, ob sie weitergucken oder nicht. Das heißt, das Publikum ist, nehme ich mal an, also, da müsste es Erhebungen geben, wahrscheinlich fachlich, ja, durchaus firmer als der Gelegenheitszuschauer, der oft die Tour de France der Männer schaut. Von daher glaube ich, ist es jetzt kein Kriterium, ob jetzt eine Deutsche auf Platz 5 oder Platz 10 liegt, die beste Deutsche, ob diese Tour de France ein Fernseherfolg wird. Die haben ihre Stammkundschaft, sowohl bei Eurosport wie auch in der ARD, und ich glaube, für die ist das ein absolut tolles Rennen.
Ja, den Mont Ventoux, den schauen wir uns gerne noch an, und das Ende, das hat Leine letzte Woche ja auch ausgeführt, wird dann am Wochenende in Nizza sein mit einer Etappe, mit der Schlussetappe, die in Nizza losgeht und dann auch in Nizza endet. So, jetzt machen wir eine ganz kurze Pause mit Christoph Leuchtenberg vom Sportinformationsdienst und sind gleich wieder zurück mit der Vorschau, mit einer kleinen Vorschau auf die Leichtathletik-Europameisterschaft in Birmingham.
This is Christopher Mandrake-Russo and you are listening to Sports Radio 360.
Herrschaften, das ist die Big Show 773. Christoph Leuchtenberg vom Sportinformationsdienst ist in der Leitung. Und ja, es Birmingham, also wird es sein. Und Leuchte, ich fange mal so an. Wenn wir auf die Teilnehmerliste auch international schauen und wenn wir uns überlegen, gibt es vielleicht 5 Leichtathleten und Leichtathletinnen, für die man bereit wäre, ein Eintrittsticket zu kaufen, dann würde ich von diesen 5 mindestens 2 in Europa ansiedeln und ganz oben wahrscheinlich sogar weltweit nehme ich Armand Duplantis, Mondo natürlich, den Stabhochspringer, und Carsten Warholm würde ich auch einordnen. Ist dieser Eindruck richtig? Fehlen in der Welt der Leichtathletik vielleicht wirklich im Moment diese, ich weiß nicht, ob es nochmal einen Carl Lewis geben wird, als einfach nur von dem, was er irgendwie ausgestrahlt hat damals vor ungefähr 50 Jahren. Aber ist es richtig zu sehen, dass der Europäer, was die Star Power angeht, mit Mondo sowieso vielleicht sogar den populärsten Leichtathleten der Welt haben?
Ich glaube, die nationalen Dopingagenturen oder Anti-Dopingagenturen sind mittlerweile so gut ausgerüstet, dass es einen Carl Lewis heutzutage wahrscheinlich nicht mehr geben könnte.
Ja, gut.
Aber
gut.
Ich glaube, darauf wolltest du nicht hinaus. Ja, also wir haben im Moment wahrscheinlich gerade nicht diesen absoluten Weltstar der Leichtathletik, auf den sich jeder einigen kann. Und ich glaube, man könnte raus auf die Straßen gehen und deutsche Bürger oder wie auch immer fragen, nennen Sie mir bitte einen weltweiten Top-Leichtathleten. Und dann wird vielleicht immer noch mal Usain Bolt kommen, aber der ist nun mal nicht mehr am Start. Und es fehlt derzeit die absolute Überfigur, die halt dem Gemeinbürger halt bekannt ist. Andererseits ist die Qualität in der Leichtathletik unfassbar hoch im Moment. Das ist sowohl weltweit wie auch in Europa der Fall. Wir haben Top-Zeiten am laufenden Band. Es werden Rekorde gebrochen oder die sind kaum zu brechen. Ob jetzt man den Diskusrekord von Alekna auf der Segelwiese da in Oklahoma hinzuzählen muss, weiß man nicht. Aber es werden alle uralten Mittelstreckenrekorde gebrochen. Man rennt bei den Frauen gerade wieder durch Julien Alfred, die 100-Meter-Olympiasiegerin aus St. Lucia, an die Flojo-Marken heran. Also es ist im Moment wirklich, wirklich eine Flut an absoluten Top-Leistungen. Und die sind auch in Europa verortet. Da gibt es auch bei dieser EM, gerade im Wurf, aber auch im Lauf, Leistungen noch und nöcher, die wirklich, wirklich grandios sind. Und das zeigen gerade auch die deutschen Leichtathleten, die gerade im Laufbereich halt auch in den letzten anderthalb, zwei Jahren auf den Strecken von 1500 Metern bis zum Marathon zum Teil wirklich vier Jahrzehnte alte deutsche Rekorde ausgelöscht haben. Also da ist wirklich eine Entwicklung zu sehen, die ist stark und die wird sich auch bei dieser EM fortsetzen. Und das dürfen sehr, sehr hochklassige, spannende Wettkämpfe werden. Vor allen Dingen natürlich mit Leuten, die du erwähnt hast, geplant ist, auch wenn er zuletzt nicht ganz auf seinem Weltrekordniveau war, aber immer dann noch das Zeug hat, 620 zu springen. Und Carsten Worm, der auch nicht mehr ganz auf dem Niveau ist von Tokio, 94, den Weltrekord über 400 Meter Höhen erzielt hat, aber er hat zuletzt wieder 46 Mittelzeiten anbieten können. Das ist natürlich gewaltig. Das ist, wir reden da von Zeiten, die sind fast eine Sekunde oder eine halbe Sekunde schneller als das, was der große Edwin Moses einst angeboten hat. Also, das sind schon Top-Leute.
Mit Edwin Moses wollte ich gerade um die Ecke kommen. Ja, weil dann, da war, glaube ich, 47.02, bin mir nicht ganz sicher, ob das seine historische Bestmarke war. Marcel Jacobs oder Jacobs, ich weiß gar nicht, wie man ausspricht, ist auch wieder dabei, der italienische Olympiasieger und für unsere ukrainischen Freundinnen und Freundinnen Jaroslava Machucic, die im Hochsprung am Start ist. Aber wir wissen das alles seit Daley Thompson, der König der Leichtathleten, ist der Zehnkampf-Champion. Jetzt hat, aus deutscher Sicht hat Leo Neugebauer in diesem Jahr schon zwei Zehnkämpfe bestritten und hat die sehr, sehr souverän hinter sich gebracht. Ist A, Leo Neugebauer, der Odds-on-Favorite für die Europameisterschaft und B, weil ich es wirklich nicht weiß, wird Niklas Kaul sich auch nochmal das Ganze antun?
Kann man beides mit einem klaren Ja beantworten. Also A, eine alte Binsenweisheit, Zehnkampf, es sind zwei Tage, 10 Disziplinen, da kann so unfassbar viel passieren. Leo Neugebauer gehört allerdings zu den Zehnkämpfern, die A, physisch sehr, sehr stabil sind, also jetzt nicht großartig Verletzungen zu kämpfen hatte, wie viele andere große deutsche Zehnkämpfer vor ihm. Das scheint kein großes Problem zu werden. Und er hat jetzt eigentlich auch nie die große Gefahr, dass er irgendwie eine Hürde tritt oder ein Salto Null im Stabhochsprung macht. Dazu ist er da eigentlich so sehr Perfektionist. Also er ist sicherlich von denen, die am Start sind, dann der große Favorit. Weltrekordler Kevin Mayer ist nicht dabei und Simon Ehammer, der in Götzis gewonnen hatte vor Neugebauer, er bestreitet nur den Spezialweitsprung jetzt bei der EM und von daher, wenn wir die Vorleistung sehen, ist da Leo der klare Favorit. Das kann sich in so einem Zehnkampf, wie gesagt, sehr schnell ändern, aber rein von der Papierform ist er der Favorit und in Götzis war er stark. In Rating kam er nicht ganz an diese Punktzahl ran. Das lag allerdings, ich war da vor Ort, einerseits daran, dass die Konkurrenz fehlte und B, war es wirklich infernalisch heiß an diesen beiden Tagen da in Rating. Ja, das werden wir jetzt beides nicht haben. Es ist wunderbares Peaky Blinders Schmuddelwetter in Birmingham derzeit noch. Es soll nächstes Mal ein bisschen wärmer werden, aber es wird sicherlich keine absolute Hitzeschlacht, sondern eher echt gutes Leichtathletikwetter und von daher ist das auch kein Problem, da jetzt wirklich auch in Richtung einer hohen Punktzahl zu gehen. Wobei das eigentlich bei so einem EM-WM-Wettkampf eher dann auch ein Nebenprodukt ist. Wie viele Punkte es letztlich werden, da geht man nicht gezielt auf Rekordjagd. Aber er sagte selbst jetzt, wir haben auf dem DLV-Medientermin noch gestern mit ihm gesprochen, oder vorgestern vielmehr war es am Dienstag, sagte er, er hat in seiner Karriere bislang noch keinen perfekten Wettkampf gehabt. Ne? Und wenn einer das sagt, der schon 8.961 Punkte in seiner Karriere erzielt hat, damals auch in den USA, dann kann man sich mal überlegen, was dann dabei rauskommt, wenn er mal einen perfekten Wettkampf hat. Also da ist noch eine Menge drin und er ist auch noch jung und ja, da ist einiges zu erwarten. Und zu Niklas Kaul, ja, er ist dabei. Er war auch in dieser Saison bislang wirklich gut. Er war in Rating nicht dabei, in Götzis war er Dritter, glaube ich, Dritter, Vierter, auch mit einer starken Punktzahl. Hat jetzt zuletzt nochmal bei der DM in Wattenscheid im Sperrwurf kurz angetestet, einen Versuch gemacht. Er ist ja auch, er ist nicht Titelverteidiger, aber er hat 2022 Europameister Gold gewonnen. Also da ist auch noch einiges drin in Richtung Medaille, kann das bei ihm auch auf jeden Fall gehen.
Wird es denn, also wir haben dann ungefähr Mitte August, wenn dieser Zehnkampf vorbei ist in Birmingham, aber ist dann die Saison für die Zehnkämpfer, für die Mehrkämpfer nicht eigentlich schon vorbei? Oder kommt da noch was? Also wird Leo Neugebauer, ich meine, Niklas Kaul kann dann immer sagen, ich gehe noch ein bisschen Speer werfen, Aber ist für Leo Neugebauer die Saison dann komplett vorbei nach dieser EM?
Normalerweise werden ja solche Jungs dann, gerade wenn sie bei der EM erfolgreich waren, auch nochmal ins ISTRAF in Berlin integriert. Mhm. Dann wird eine Disziplin geschaffen. Teilweise, ich glaube, da gab es auch schon mal einen Dreikampf, und irgendein Format wird dann geschaffen, damit man dann erfolgreiche Jungs und auch sieben Kämpferinnen, die dürfen wir ja auch nicht vergessen, da haben wir ja auch vielleicht keine Medaillenchance, aber wir haben eine Sandrina Sprengel, eine WM-Fünfte von Tokio, die dann vielleicht auch in Richtung Top 3, Top 3 vielleicht nicht, aber Top 5 bis Top 10 sicherlich anvisieren kann. Für die wird dann doch noch eine Plattform geschaffen. Ansonsten, es gibt noch 10-Kämpfe dieses Jahr. Der Weltverband hat auch so eine 10-Kampf-Serie. Ich glaube, da steht noch Talents an, das Traditionsmeeting, wo Kevin Mayer vor ein paar Jahren den aktuellen Weltrekord erzielt hat. Aber auch 10-Kampf ist natürlich immens trainingsintensiv, und das geht sehr, sehr an die Substanz. Es ist auch eine logische Entscheidung, dann zu sagen, ja, ich mache ein bisschen Urlaub und gehe dann frühzeitig wieder in die Vorbereitung auf die kommende Saison. Da ist ja wieder eine WM-Saison, und gehe da kein großes Risiko ein. Also das handhabt jeder anders, aber ich denke mal, ein Leo Neugebauer, wenn er da jetzt in Birmingham Erfolg hat, dann werden wir ihn sicherlich doch mal hier in Deutschland sehen.
Vor 4 Jahren war ich ja in München im Stadion. Bin eigentlich Schulter an Schulter mit Kaiser gesessen, der auch nicht mehr die Form von Tokio hat, um eine Anbindung zu finden zu dem, was du davor gesagt hast. Nein, Kaiser ist jetzt besser in Form als damals in Tokio, als Alexander Zverev zum Olympiasieg getrieben hat. Aber da in München gab es ja dieses 100-Meter-Finale mit Gina Lückenkämper, das so unglaublich eng war. Also ich bin im Stadion gesessen, ich bin im Grunde genommen fast an der Ziellinie gesessen. Ich dachte, die ist Vierte geworden, und dann hat sie gewonnen. Unglaubliche Szenen, ganz, ganz knapp. Und das auf der einen Seite Lückenkämper und auf der anderen Seite natürlich immer noch Malaika Mihambo, die, glaube ich, du kennst sie beide viel, viel besser als ich, aber komplett unterschiedliche Typen sind. Wenn man jetzt sagen könnte, und ich weiß nicht, ob man sagen kann, dass Leo Neugebauer bei den Männern so etwas wie das Zugpferd ist, kann man das bei den Frauen eher über Gina Lückenkämper sagen, weil sie eben so outgoing ist? Oder kann man es eher über Malaika Mihambo sagen, weil sie eben erfolgreicher war auch und natürlich auch ihr ganz eigener, sehr selbstbewusst, aber aus meiner Sicht ein bisschen mehr in sich gekehrter Typ ist?
Das ist eine reine Typsache, was man da eher präferiert. Natürlich hat Gina Lückenkämper mit ihrer sehr offensiven Art das Problem, dass sowas dann eben nur dann smart und sehr, sehr sympathisch wirkt, wenn dazu auch die jeweilige Leistung stimmt. Das ist halt immer so, wenn man so ein bisschen polarisiert mit einer sehr offensiven Art, ist es halt immer ein bisschen schwieriger, dann Misserfolge zu kommunizieren, als wenn man dann eine sehr reflektierte, ruhige Sportlerin ist, wie Malaika Mihambo, die allerdings auch fairerweise relativ wenig Misserfolg zu kommunizieren hatte. Man leidet gerne mit Wiener mit, man freut sich mit ihr mit. Sie hatte jetzt auch jetzt bei der DM wieder einen Gefühlsausbruch nach dem Rennen, weil da eine Menge von ihr abgefallen ist. Sie hatte mit einem Zeckenbiss zu kämpfen, und der hat irgendwie ihr, ich weiß nicht, was er alles lahmgelegt hat, aber da irgendwie funktionierte da in der Koordination relativ wenig. Also sie ist jetzt diesmal keine große Favoritin. Also sie ist wichtig für die Staffel, aber eigentlich muss dann am Montag erstmal vornehmlich sein, den Vorlauf zu überstehen. Wir haben sehr, sehr, sehr starke Konkurrenz dieses Jahr in Europa mit diversen Sprinterinnen, die knapp unter 11 Sekunden gelaufen sind. Und Sinas Niveau in dieser Saison war jetzt so um die 11:20, 11:21. Und wenn sie da jetzt nicht geschafft hat, nochmal ein bisschen draufzupacken, was in 2 Wochen schwierig ist, dann muss man sagen, dann dürfte da Halbfinale das Maximum sein. Also wer sie da jetzt irgendwie noch mit der Erwartungsrennen schickt, die kann eine Medaille holen über 100 Meter, der wird leider enttäuscht werden. Und wenn man das dann halt vorher klar kommuniziert, wie die Erwartungshaltung sein sollte, das glaube ich okay. Aber ne, man kennt sie eben als Triumphsprinterin, und ihre großen Auftritte sind in Erinnerung geblieben. Daran wird sie jetzt diesmal nicht anknüpfen können. Und ich hoffe, ja, eine Bank wie Rebecca Haase ist zuletzt auch nicht mehr ganz, ist auch Mitte 30 mittlerweile, jetzt auch bei der DM nicht ganz an ihr Niveau angekommen. Wir haben da junge Leute, die da nachkommen, aber ja, die Konkurrenz in Europa ist stark. Hat die Britin, die Niederländerin, die Italienerin. Ja, das wird im Sprint bei den Frauen relativ eng. Generell ist es denen, die Frauen gerade so ein bisschen, was die Aussicht an geht im deutschen Aufgebot so ein bisschen hinter den Männern. Da sind deutlich weniger Medaillenkandidatinnen. Obwohl wir da die einzige deutsche Olympiasiegerin von Paris dabei haben, Yemisi Mabri, wie sie mit heißt, oder Mabri, wie man wohl sagt. Sie hat einen Ex-US-Football-Profi geheiratet. Aber auch sie hat eher eine Medaillenchance als eine Goldchance. Und Malaika Mihambo, ja, die hat kurz vor der DM, die nicht gut war, in London 7,5 Meter gezeigt und hat ein konsequentes 7-Meter-Niveau. Wir haben Larissa Iapichini, die Italienerin, die ist die Saison 7,5 gesprungen. Zwischen den beiden wird es da wohl gehen. Und wenn man Malaikas Bilanz bei großen Meisterschaften sieht, muss man, glaube ich, nicht großartig daran zweifeln, dass sie sicherlich wieder gut abschneiden wird. Ob es zum dritten EM-Titel reicht, dann wäre sie ein hinter Heike Drechsler, die hat 4. Das muss man dann abwarten, aber ich glaube, sie ist mit ihrer Art da immens gut vorbereitet. Sie geht das reflektiert an. Sie hat auch bei der DM wirklich ruhig und sachlich über alles analysierend gesprochen. Journalistisch ist das natürlich schwierig, weil bei aller Reflexion ist da natürlich die knalle Aussage eher bei Gina zu finden als bei Malaika. Aber ja gut, es sind halt andere Herangehensweisen und der Erfolg gibt natürlich Malaika Mihambo in dieser Hinsicht absolut recht.
Ganz kurz, ich habe Malaika Mihambo eben da auch in München gesehen und die strahlt ja eine Aura aus. Die ist darauf rausgekommen und das war Wettkampf. Ja, was sie davor und danach macht, weiß ich nicht. Aber zum Wettkampf rausgekommen und du hast gemerkt, die ist die Chefin da. Das war fantastisch, obwohl sie aus meiner Sicht eher introvertiert ist. Aber diese Aura ist grandios gewesen. Kurze Zwischenfrage, wirst du in Birmingham sein, Leuchte?
Jawohl, am Samstag mache ich mich auf den weiten Weg über Berlin auf nach Birmingham und werde die Wettkämpfe dann komplett verfolgen. Und freue ich mich drauf, weil es ist ein schönes Stadion. Alexander Stadium ist damals frisch renoviert worden zu den Commonwealth Games 2022. Ist erstaunlicherweise nur das viertgrößte Stadion der Stadt hinter den Fußballstadion Villa Park und St. Andrews und dem Cricket-Stadion. Im Moment gehen 18.000 Zuschauer rein und das ist, glaube ich, so mal der Trend. Also wir haben ja 2018 noch eine Berliner EM im Olympiastadion gehabt, wo fast 70.000 reinpassen oder mehr als 70.000 sogar. Wir waren in München mit rund 70.000 und jetzt setzen wir wieder auf eine relativ kleine, kompakte Arena für europäische Meisterschaften. Mal schauen, wie es wird, aber ich glaube, der Stimmung wird das nicht abträglich sein, zumal die Briten ja auch ein ausgewiesenes Fachpublikum sind in der Leichtathletik. Das wird sicherlich ein schönes Fest werden.
Ja gut, und in Eugene waren ja auch nicht so viele Leute, glaube ich, drin bei der Weltmeisterschaft. Das war ja auch eher klein.
Das war auch klein, das war aber auch eigentlich insgesamt abseits der Leistung eher traurige Angelegenheit.
Ja, aber gut, Heiko Olderb und Johannes Knut haben dann doch das Journalistenbuffet gefunden. Die abschließende Frage ist eher eine Frage, die du bitte an Gina Lückenkämper weiterleitest, wenn du mit ihr dann sprichst nach ihrer Bronzemedaille über 100 Meter. Mich würde nämlich interessieren, ich habe bei Insta gesehen, wie sie ihr Auto vollgepackt hat auf der Abfahrt nach Birmingham. Und ich meine, sie ist Sprinterin. Was sie braucht, ist möglicherweise ein Trainingsanzug. Dann natürlich ihre Laufhammerl. Da gebe ich ihr meinetwegen sogar 2 Paar mit. Aber Gina Lückenkämper ist verreist, als ob sie Lara Gut wäre, was ein wunderbarer Übergang ist, weil ich gleich mit Lukas Zara über Lara Gut sprechen werde. Als ob sie da Skischuhe, Helm, alles drin gehabt hätte. Das würde mich interessieren, Leuchte, wenn du so lieb bist. Bis dorthin. Vielen, vielen Dank, mein Lieber. Oder hast du eine Ahnung, was da drin sein könnte? Weil ich weiß es nicht. Stattet der Deutsche Leichtathletikverband seine Athletinnen so gut aus, dass Gina Lückenkämper mit 2 riesigen Koffern da nach Birmingham reisen muss?
Ich kann nur vermuten, sie ist großer Tierfreund. Vielleicht hat sie Pferd und Hund mit eingepackt. Man weiß es nicht. Aber können Sie gerne fragen.
Mach das bitte. Ja, das Pferd hätte reingepasst. Der Great Christoph Leuchtenberg, ich freue mich sehr. Danke, Leuchte. Wir haben eine kurze Pause in der Big Show 773.